Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pulsetoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pulsetoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 17. Juli 2023, gleich dem 26. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IRGC-Oberbefehlshaber, machen wir die Sicherheitsgrenzen Irans und Pakistans zu Wirtschaftsgrenzen. Libanesische Hisbollah reagiert auf Beschluss des EU-Parlaments zu syrischen Flüchtlingen. Und Russland hat Taliban zum Moskauer Rahmenwerktreffen eingeladen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IRGC-Oberbefehlshaber, machen wir die Sicherheitsgrenzen Irans und Pakistans zu Wirtschaftsgrenzen. Laut dem Oberbefehlshaber des Korps der Revolutionsgarde der Islamischen Republik Iran, IRGC, sind seine Kräfte bereit, die Sicherheitsgrenzen der beiden Länder unter Beteiligung und Zusammenarbeit der pakistanischen Armee in Wirtschaftsgrenzen umzuwandeln. Bei einem Treffen mit dem Oberbefehlshaber der pakistanischen Armee, General Sayed Asim Munir, und der ihm begleitenden Delegation am Samstagnachmittag in Teheran, unterstrich General Mohammad Salami, IRGC-Chef, unser regionales Umfeld wurde schon immer von internationalen politischen Kräften beeinflusst, und es gibt Mächte, die die Einheit und den Zusammenhalt der Muslime nicht vertragen. Generalmajor Salami fügte hinzu, die Geschichte der letzten vier Jahrzehnte zeigt, dass mit Ausnahme des Ukraine-Krieges alle Kriege in der Region der islamischen Welt stattgefunden haben und dass eine Seite dieser Kriege der USA, das zionistische Regime und einige ihrer Verbündeten in der Region waren. IRGC-Chef erklärte, dass die unruhestiftenden Auseinandersetzungen und Sicherheitsherausforderungen an den gemeinsamen iranisch-pakistanischen Grenzen die Fortsetzung der gefährlichen Politik des Hegemonialsystems seien, welche blutige Spaltungen zwischen Muslimen herbeiführen soll, und fuhr fort: Mit einer gemeinsamen Anstrengung, Willenskraft und Strategie können wir die böse Strategie des Feindes in den gemeinsamen Grenzgebieten überwinden. Er betonte, wie wichtig es sei, die Kapazitäten und Vorbereitungen für den Ausbau der Zusammenarbeit im Umgang mit terroristischen Gruppen und Sicherheitsbedrohungen an den Grenzen der beiden Länder zu verbessern, und stellte fest: Wir betrachten die Sicherheit Pakistans als unsere Sicherheit und werden durch den Ausbau der Interaktionen, der Zusammenarbeit sowie durch gemeinsame und ergänzende Maßnahmen dem Leben terroristischer Gruppen ein Ende setzen und eine stabile Sicherheit in den Grenzgebieten der beiden Länder schaffen. Bei diesem Treffen brachte der Oberbefehlshaber der pakistanischen Armee seine Zufriedenheit mit seiner Reise in den Iran zum Ausdruck, hob die Bedeutung an Intensivierung der Verteidigungs- und Sicherheitsinteraktionen zwischen den beiden Ländern hervor und sagte: um die Sicherheitsherausforderungen sowie der Präsenz und Aktivitäten terroristischer Elemente in den gemeinsamen Grenzgebieten zu bewältigen, sind wir bereit, die Zusammenarbeit zu intensivieren und die am besten geeigneten Wege zur Überwindung der aktuellen Situation und im Interesse der beiden Länder zu gehen. Libanesische Hisbollah reagiert auf Beschluss des EU-Parlaments zu syrischen Flüchtlingen. Vorsitzender des Exekutivrats der libanesischen Hisbollah hat am Samstagabend auf den jüngsten Beschluss des Europäischen Parlaments zum weiteren Aufenthalt syrischer Flüchtlinge im Libanon reagiert. Laut der Webseite des Al-Manar-Netzwerks bewertete Sayed Hashem Safiuddin diesen Beschluss als Einmischung in die Angelegenheiten des Libanon und fügte hinzu: Diese Aktion der Europäer ist eine dreiste Einmischung in die Angelegenheiten des Libanon und drängt der libanesischen Nation weitere Probleme auf. Hashem Safiuddin zufolge ist der Beschluss der Europäer auch deshalb verwunderlich, weil sie gemeinsam mit den US-Amerikanern diese Probleme und Katastrophen in den Libanon, nach Syrien, den Irak und die Region hineingebracht haben. Sie sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, unterstrich der Hisbollah-Funktionär. Safiuddin bezeichnete dabei die Anweisungen und Empfehlungen der Europäer an den Libanon als ungültig und forderte sie auf, die Art und Weise, wie sie mit seinem Land sprechen, zu ändern. Es sollte der Grundsatz Glauben an die Souveränität, das Heimatland und die Würde des Libanon gelten. Zuvor hatte auch der Minister für Einwanderungsangelegenheiten der libanesischen Regierung, Essam Sharafuddin, den Beschluss des EU-Parlaments zum weiteren Aufenthalt syrischer Flüchtlinge in seinem Land verurteilt, ihn als eine Art Umgang mit einer Kolonie bezeichnet und erklärt: Wir fordern das EU-Parlament auf, sich beim Libanon für diesen Beschluss zu entschuldigen. Das Europäische Parlament stimmte am vergangenen Mittwoch einstimmig einen Entwurf zu, wonach die im Libanon anwesenden syrischen Flüchtlinge in diesem Land bleiben müssen. Anstatt die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge zu unterstützen, treten die Europäer dafür ein, dass sie nicht in ihr Land zurückkehren, was die libanesischen Behörden verärgerte, die diesen Beschluss als juristisch wertlos und als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichneten. Libanon, Jordanien und die Türkei sind die drei Länder, die die meisten syrischen Flüchtlinge aufnehmen. Russland hat Taliban zum Moskauer Rahmenwerktreffen eingeladen. Der russische Botschafter in Afghanistan, Dmitri Schirnow, hat den amtierenden Außenminister der Taliban, Amir Khan Muttaghi, bei einem Treffen in Kabul am Samstag zum Moskauer Rahmenwerktreffen eingeladen. Muttaghi sagte bei diesem Treffen, dass das sogenannte Moskauer Rahmenwerktreffen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der regionalen Koordinierung spielen werde. Er forderte Schirnow dabei auf, die Ausstellung russischer Visa für Afghanen zu erleichtern. In den letzten Monaten hatte der russische Botschafter in Kabul weitere Treffen mit Taliban-Funktionären, darunter Amir Khan Muttaghi. Vor etwa 3 Monaten traf er sich mit dem amtierenden Außenminister der Taliban und sprach sich dabei für die verstärkte politische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern aus. Am 20. Oktober soll Moskauer Rahmenwerktreffen stattfinden, bei dem die Taliban und Vertreter der Nachbarländer die Lage in Afghanistan besprechen werden. Länder wie Russland erkennen die Taliban nicht an und fordern die Bildung einer umfassenden Regierung unter Beteiligung aller politischen und ethnischen Gruppen, um Frieden und Stabilität in Afghanistan herzustellen. Medienberichten zufolge ist das zum Moskauer Rahmenwerktreffen wichtig, um sich die Taliban auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Dieses Treffen zeigt auch das Ausmaß des russischen Einflusses in Afghanistan. Geplanter Terroranschlag auf 2 russische Journalisten vereitelt. Die Föderale Sicherheitsdienst Russlands, FSB, hat nach eigenen Angaben einen geplanten Mordanschlag auf 2 Journalisten vereitelt. Dem FSB zufolge ging es bei diesem von der Ukraine geplanten Mordanschlag um die Chefredakteurin der Russia Today, RT, Margarita Simonian, und die Korrespondentin dieses Senders, Ksenia Sobchak. Die Ukraine wies den Vorwurf umgehend zurück. Simonian und Sobchak spielten auch keine wichtige Rolle bei dem, was sowohl im Rahmen des Krieges im Allgemeinen als auch im Rahmen des Positionsverlustes Russlands in der globalen Welt geschehe, erklärte der Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, Mikhailo Podolyak. Der russische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben am Freitag ukrainische Terroristen in der Moskauer Region Rysjan festgenommen. FSB gab in einer Erklärung bekannt, dass er gemeinsam mit dem Innenministerium und dem Nationalen Untersuchungsausschuss eine Reihe von Neonazis der Paragraph 88-Gruppe festgenommen habe, die rund um die Häuser von Simonian und Sobchak Informationen sammelten.
Die festgenommenen Personen hätten eingestanden, von der ukrainischen Regierung für jeden Mord eine Belohnung von 1,5 Millionen Rubel, umgerechnet mehr als 16.000 US-Dollar, erhalten zu haben. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, gab am Samstag in einer Erklärung bekannt, dass der Versuch der ukrainischen Sicherheitsdienste, russische Journalisten zu töten, den terroristischen Charakter der Regierung dieses Landes in Kiew zeige. Laut Sacharowa erwartet Russland keine Reaktion internationaler Organisationen auf diese Aktionen. Heuchelei sei seit langem die politische Tradition des westlichen Liberalismus und sein übliches Verhalten, unterstrich die Sprecherin. Südkorea leistet der Ukraine mehr Militärhilfe. Seoul werde laut dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol Kiew mehr militärische und humanitäre Hilfe leisten. Nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Volodymyr Zelensky in Kiew sagte Yoon Suk-yeol, Südkoreas Präsident, am Samstag, Seoul werde in diesem Jahr humanitäre Hilfsgüter im Wert von 150 Millionen Dollar, 133 Millionen Euro liefern. Der südkoreanische Präsident war am Samstag überraschend zu seinem ersten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Nach der Teilnahme am NATO-Gipfel und einem Besuch in Polen reiste Yoon in die Ukraine. Yoon zufolge habe Südkorea im vergangenen Jahr etwa 100 Millionen Dollar an die Ukraine gespendet und dieses Jahr werde 150 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe an Kiew leisten. Nähere Angaben machte der südkoreanische Präsident nicht. Im Mai bat Präsident Zelensky Südkorea um mehr Hilfe. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute, SEPRI, ist Südkorea ein Verbündeter der Vereinigten Staaten und der neuntgrößte Waffenexporteur der Welt. Südkorea hat im Jahr 2021 mehr als 7,25 Milliarden Dollar und im Jahr 2022 mehr als 17 Milliarden Dollar verkauft. Südkorea, das zuvor angekündigt hatte, nicht bereit zu sein, der Ukraine militärische Waffen zu schicken, sondern lediglich humanitäre Hilfe an die Ukraine zu schicken, wurde von den USA und dem Westen heftig kritisiert. UNO. Mehr als 13.000 sudanesische Kinder sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Angaben des Untergeneralsekretärs für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, zufolge sind mehr als 3 Millionen Sudanesen geflüchtet, die Hälfte davon sind Kinder, und 13,6 Millionen Kinder in diesem Land benötigen dringend humanitäre Hilfe. Griffiths fügte in einer am Samstag Ortszeit abgegebenen Erklärung hinzu, seit 3 Monaten haben die Menschen im Sudan unbeschreiblich unter der verheerenden Gewalt in ihrem Land gelitten. Während die bewaffneten Auseinandersetzungen in den 4. Monat gehen, verschärft sich die Lage, was es schwieriger macht, Millionen von Menschen zu erreichen, die dringend humanitäre Hilfe benötigen. Der UN-Unterstaatssekretär für humanitäre Angelegenheiten sagte dazu weiter, der Sudan ist derzeit einer der schwierigsten Orte der Welt für humanitäre Aktivitäten. Das Leid des Sudan werde erst enden, wenn der Krieg endete. In der Zwischenzeit bräuchten wir vorhersehbare Zusagen der beteiligten Parteien, damit wir den Bedürftigen einfach und sicher Hilfe leisten können, wo immer sie gebraucht werde, unterstrich Martin Griffiths und fügte hinzu, beide am Konflikt im Sudan beteiligten Parteien müssen sich an die in der saudischen Stadt Jeddah unterzeichnete Verpflichtungserklärung zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Achtung des humanitären Völkerrechts halten. Wir müssen alle unsere Anstrengungen verdoppeln, um sicherzustellen, dass der Konflikt im Sudan nicht zu einem brutalen und endlosen Bürgerkrieg mit schlimmen Folgen für die Region wird, sagte Griffiths. Hintergrund der am 15. April des laufenden Jahres eskalierten Gefechte ist ein seit längerem schwellender Konflikt zwischen 2 großen Machtapparaten des Landes. Die Armee gegen die paramilitärischen sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF, dazwischen die Zivilisten, teilweise in höchster Not. Fast 3.000 Tote wurden seither gezählt, die tatsächliche Opferzahl dürfte aber weit größer sein. Der Konflikt hat nach Angaben einer UN-Organisation mehr als 3 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24, Mashhad 30, Isfahan und Shiraz jeweils 31 und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir wollen die Verse 20 bis 24 der Sure 67, Sure Mulk, betrachten. Im Vers 20 dieser Sure heißt es:
Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir Rahman, inil kafiruna illa fi ghurur.
Oder wer ist anstelle des Erbarmers derjenige, der euch eine Herrschar wäre, die euch gegenüber dem Zorn Gottes unterstützen könnte? Die Ungläubigen befinden sich nur im Trug. In den vorherigen Versen dieser Sure wurde die unendliche Macht Gottes vor Augen geführt. Im obigen Vers wird nun die Machtlosigkeit des Menschen verdeutlicht und zugleich auf einen Grund für seinen Unglauben und seine Widerspenstigkeit gegenüber Gott verwiesen. Die Ungläubigen sind überheblich. Sie glauben, im Besitz einer Macht zu sein, gegen die niemand ankommt. Und daher sind sie nicht bereit, Gott zu gehorchen und sich seinen Anweisungen zu beugen. Einige bilden sich etwas auf ihr Wissen, ihre Kräfte oder ihren Reichtum ein und leugnen Gott aufgrund dieses Hochmutes. Sie behaupten, es gäbe keinen Gott, und falls es ihn gäbe, so könne er angesichts ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten nichts gegen sie tun. Würden Machthaber die Geschichte etwas genauer betrachten, würden sie sehen, dass manchmal Leute, die sich genauso wie sie etwas auf ihre Macht einbildeten, gerade von den eigenen Herrscharen gestürzt wurden oder der Allmächtige sie mit einer diesseitigen Strafe vernichtete. Meinen die Ungläubigen tatsächlich, dass sie mit ihrer vermeintlichen Macht gegenüber dem Willen Gottes standhalten und gegen die natürlichen Kräfte wie Wasser, Wind und Feuer, die alle zu den Herrscharen Gottes gehören, ankommen können? Es sei also Folgendes zu erwägen. Erstens: Leute, die sich von ihrer Macht und ihren materiellen Möglichkeiten täuschen lassen, sind Ungläubige und Aufständische gegenüber Gott und bilden sich ein, sie wären unbesiegbar. Zweitens: Auf welche Macht und auf welches Heer will sich der schwache Mensch denn gegenüber der Allmacht Gottes stützen? Auf welche Mächte kann er sich bei seiner Behauptung, gegenüber Gott zu siegen, denn berufen? Der Vers 21 der Sure Mulk lautet:
Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu بل لجوا في عتو ونفور.
Oder wer ist denn der, der euch Lebensunterhalt bescheren könnte, wenn Gott seine Versorgung zurückhält? Aber nein, sie verharren in Rebellion und Abneigung gegenüber der Wahrheit. Dieser Vers verweist auf die Hilflosigkeit des Menschen bezüglich seiner Versorgung. Wie würde sich die Menschheit versorgen und ihre Bedürfnisse decken, falls überall auf der Erde eine Dürre und Hungersnot eintreten oder alle Felder und Plantagen durch Naturkatastrophen oder Insektenplagen zerstört würden? In Wahrheit ist der Mensch ein abhängiges und machtloses Wesen und nicht in der Lage, seine elementaren Bedürfnisse wie das Bedürfnis nach Wasser und Nahrung zu decken. Aber er ist so sehr von Eigensinn und Dickköpfigkeit gegenüber seinem Schöpfer befallen, dass er denkt, es gebe keine Macht, die über ihm steht, und meint, er habe es nicht nötig, zu Gott zu beten, ihm zu dienen und zu gehorchen. Anders ausgedrückt, zahlreiche Menschen sind derartig von oberflächlichen, materiellen Mächten geblendet, dass sie nicht mehr die Allmacht Gottes sehen. Und so erlauben sie sich, beharrlich die Allmacht Gottes zu leugnen. Es ist so ähnlich, wie wenn jemand abends vor seinem Haus steht und wegen der starken Straßenbeleuchtung nicht die Sterne im Himmel sieht und nicht den großartigen Abendhimmel wahrzunehmen vermag. Folgende Punkte lassen sich hervorheben. Erstens, die Mittel für den Unterhalt und für das Leben des Menschen liegen in der Hand Gottes, des Erhabenen. Daher handelt sich der Mensch durch jeglichen Ungehorsam gegenüber Gott und Eigenwilligkeit gegenüber seinen Anweisungen nur Schaden ein. Aber Gott schadet diese Rebellion der Menschen gegenüber ihm kein bisschen. Zweitens, wenn wir einsehen, dass wir die guten Gaben, die uns heute zur Verfügung stehen, möglicherweise morgen aus der Hand verlieren, ohne dass wir es verhindern könnten, werden wir Gott gegenüber nicht mehr hochmütig sein, sondern bescheiden und demütig werden. Es folgt der Vers 22 der Sure 67, Sura Mulk.
أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
Ist denn jemand, der auf sein Gesicht gestürzt einhergeht, eher recht geleitet, oder jemand, der aufrecht auf einem geraden Weg einhergeht? In diesem Vers liegt ein interessanter Vergleich zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen vor. Der eine geht aufrecht und fest den rechten Weg, während der andere zu Boden gestürzt ist und sich kriechend vorwärts bewegt. Der erste hat eindeutig die Weghindernisse festgestellt, geht auf die richtige Weise den Weg entlang und kommt dem Ziel näher. Aber der zweite kann sich nur mühselig fortbewegen, denn er hat keine ausreichende Kenntnis vom Weg, weicht mal nach links und mal nach rechts von ihm ab, und wegen dieser Unkenntnis gelangt er auch nicht ans Ziel. Die Geschichte zeigt, dass die aufrichtigen Gläubigen trotz vieler Schwierigkeiten standhaft auf dem geraden Weg, den sie beschreiten mussten, blieben. Aber diejenigen, die dachten, der Tod sei ihre letzte Station und das Leben diene keinem Ziel, hatten alles Mögliche getan, um an die irdische Genüsse zu gelangen und sich ihre diesseitigen Wünsche zu erfüllen. Es waren Leute, die keinen klaren Bewertungsmaßstab für ihr Verhalten besaßen. Jemand, Der die Existenz Gottes ablehnt, lässt sich bei allen Dingen von seinem Ich und dem Dienst an seinem Ich und dem Streben nach Ungebundenheit an irgendwelche Bedingungen leiten. Sein zentraler Gedanke ist es, die Wünsche seines Egos zu erfüllen. Sein Gott ist das eigene Ego und errichtet sich nicht nach den Verboten und Geboten des wahren einen Gottes. Es hängt von seiner eigenen Wahrnehmung und seinen selbstbezogenen Wünschen ab, was er als gut und schlecht betrachtet. Wir möchten zwei Dinge unterstreichen. Erstens, eine sture Ablehnung und Haltung gegenüber der Wahrheit führt dazu, dass der Mensch sie bekämpft, ihr aus dem Weg geht und nur sich selbst sieht. Jemand, der so ist, kann den rechten Lebensweg nicht erkennen und ihn nicht gehen. Zweitens, der Weg der Religion Gottes ist gerade und geht auf ein klares Ziel zu. Der aufrichtig Gläubige erreicht dieses Ziel dank seiner Standhaftigkeit auf diesem Weg. Es folgen die Verse 23 und 24 der Sure Mulk.
Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun. Qul huwa alladhi dhara'akum fil-ardi wa ilayhi tuhsharun.
O Prophet, sag: Er ist es, der euch hat entstehen lassen und euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht hat. Wie wenig ihr dankbar seid. Sag, er ist es, der euch auf der Erde vermehrte und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Während zuvor die sture Haltung der Ungläubigen gegenüber der Wahrheit getadelt wurde, erinnert der Vers 23 daran, dass Gott doch allen Menschen die notwendigen Mittel zur Erkenntnis der Wahrheit verliehen hat: Auge und Ohr, Verstand und Herz. Dies sind die Mittel, die dem Menschen zum Nachdenken dienen und ihm zur Verfügung stehen. In Wahrheit sind alle wissenschaftlichen Errungenschaften eine Frucht dieser großen Gnadengeschenke. Einige Leute nutzen diese Mittel nur dazu, die Bedürfnisse ihres materiellen Lebens zu stillen. Sie sind nur um ein genussvolles, diesseitiges Leben bemüht, aber sie schließen Auge und Ohr gegenüber dem Glück im Jenseits und im ewigen Leben, so als ob sie niemals davon gehört oder niemals ein Zeichen dafür gesehen hätten. Verstand, Auge und Ohr sind große, wertvolle Gottesgaben. Wir können uns auf zweierlei Art und Weise dafür dankbar zeigen. Erstens, durch ihre Nutzung auf dem rechtschaffenen Weg und für die Weiterentwicklung und Vervollkommnung des Menschen, und zweitens durch Befolgung der Anweisungen Gottes, des Allwissenden, der uns diese Gaben geschenkt hat. In dem Vers 24 verweist Gott auf das Leben nach dem Tod und die Versammlung zum jüngsten Tag. Die Menschen sind aus der Erde hervorgegangen und kehren mit dem Tod zu ihr zurück. Aber der Tod, so heißt es weiter, ist nicht euer Ende. Ihr werdet wieder ins Leben gerufen und am Tag der Auferstehung erscheinen. Was wir uns vor Augen halten sollten: Erstens, Gott hat den Menschen die Mittel zur Erkenntnis verliehen, damit er ihnen den letzten Beweis liefert und sie sich nicht mehr herausreden können. Zweitens, der Dank für die Gottesgaben ist je nachdem verschieden. Das Mindeste ist der Dank mit Worten. In Wahrheit muss der Mensch aber auch durch sein Handeln seine Dankbarkeit für diese Gaben kundtun und er muss jede Gabe an der richtigen Stelle nutzen. Drittens, wir sollten nicht daran zweifeln, dass Gott die Macht hat, die Toten wieder ins Leben zurückzurufen. Er ist es, der den Menschen aus lebloser Erde erschaffen und ihm die Fähigkeit zu sehen, zu hören und zu verstehen verliehen hat. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Der Rachdorne Kohan, alte Bäume. Vorgetragen wird es von Javad Askari.
قشنگ ما همیشه صحبت شماست، تموم لحظه های ما پر از محبت شماست، ستاره های آسمون هنوز چشمک میزنن، یعنی هنوز مال تو هن، یعنی هنوز مال منم، یعنی هنوز مال تو هم، یعنی هنوز مال منم. ابرای آسمون اگه به دشت و صحرا میبارن، قسم به هرچی پاکیه عشق من و تو رو دارم، مثل درختای کهن تو سایتون جا میگیری، هنوز با نگاه تو دستاتون پا میگیریم، بعد خدا تو زندگی امید ما شما بودی، با شادی ها با غم هامون همیشه آشنا بودی، خون شماست تو رگ هامون، مهر شماست تو قلبامون، حرفای امروز شما چراغ راه فردامون.
مگه به دشت صحرا میبرم، قسم به هر چی پاکیه عشق من و تو رو دارم. مثل درختای کهن تو سایتون جا میگیری، هنوز با نگاهتون با دستاتون پا میگیریم. بعد خدا تو زندگی امید ما شما بودی، شادی ها با غم هامون همیشه آشنا بودی. خون شماست تو رگ هامون، مهر شماست تو قلب هامون، حرفای امروز شما چراغ راه فردامون.
Es geht nun weiter mit der Sendereihe Feldosi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Heute nun weiter mit den Ausführungen über das Buch der Könige oder Schahname des persischen Dichters Ferdowsi. Wir begrüßen Sie herzlich. In den beiden letzten Beiträgen dieser Sendereihe ging es um die Botschaften, die der Dichter mit seinem Werk an die Menschheit weitergeben wollte. Wir haben von der Heimatliebe Ferdowsis berichtet und von seiner Abneigung gegen Fremdherrschaft, Krieg und Unterdrückung. An dieser Stelle wollen wir noch einmal ansetzen bzw. weitere Ausführungen dazu geben.
Ferdowsis Abneigung gegen Unterdrückung und Fremdherrschaft brachte er auch in der Sage über Sahorg zum Ausdruck. Heute wollen wir etwas mehr über diese Gestalt aus dem Schahnameh berichten.
Sahorg gehörte zu den bösen Herrschern Irans während des mythologischen Zeitalters. Er herrschte nach Jamschid und wurde von Feridun besiegt. Sahorg war der Sohn von Mirdas, dem Araber. Die Sage erzählt, Sahorg sei sehr machthungrig gewesen. Ahriman, die Manifestation des Bösen in der Religion Zarathustras, wollte sich diese Schwachstelle von Sahorg zunutze machen. Er erschien ihm als Freund und Begleiter und redete ihm ein, er solle seinen Vater töten, damit er, Sahorg, selbst zum König werden könne. Sahorg folgte diesem bösen Rat und wurde Nachfolger seines Vaters.
Aber Ahriman ließ ihm keine Ruhe. Er erschien ihm nun als Koch und verwöhnte ihn mit den besten Speisen. Zum Dank dafür wollte Sahorg diesem Koch, von dem er nicht wusste, dass er Ahriman war, ein Geschenk machen, aber dieser wehrt ab und er bat, dem König nur beide Schultern küssen zu dürfen. Nichts Böses ahnend gewährte ihm König Sahorg diesen Wunsch und alsbald wuchsen aus seiner rechten und linken Schulter je eine Schlange.
Thank you. Alles, was der König unternahm, half nichts. Egal, wie er die Schlangen entfernte, sie wuchsen wieder nach. Da erschien ihm Ahriman als Arzt und empfahl Sahorg als Ausweg, die Schlangen täglich mit menschlichen Gehirnen zu füttern, da sie sonst sein Gehirn fressen würden. Aber wie kam der arabische König Sahorg eigentlich nach Iran? Wie die Sage berichtet, herrschte zu dieser Zeit Jamschid in Iran. Als dieser sich von seinen Untertanen als Schöpfer Gott verehren lassen wollte, wollte man ihm nicht mehr Gefolgschaft leisten. Zu dieser Zeit drang die Kunde von dem mächtigen Herrscher Sahorg bis nach Iran und eine Delegation machte sich auf den Weg zu Sahorg, um ihn als neuen Schah Irans auszurufen.
Mit der Hilfe Ahrimans herrschte dieser böse König Sahorg dann über 1000 Jahre in Iran und viele junge Menschen, darunter auch die Söhne des Königs selbst, wurden geopfert, um die beiden Schlangen auf seinen Schultern zu sättigen. Der Schmied Kaveh, der im Shahnameh das iranische Volk repräsentiert, verließ das Schloss des bösen Königs, hießte seine lederne Schmiedeschürze als Banner des Widerstandes auf seinem Speer und führte den Aufstand gegen Sahorg an, um den Tyrannen zu stürzen.
Im gesamten Shahnameh betont Ferdowsi, dass der Gehorsam gegenüber einem Herrscher nicht immerwährend ist und auch nicht ohne Wenn und Aber, denn unterdrückende und tyrannische Herrscher sind nicht würdig zu herrschen und das Volk zu führen.
Der iranische Pahlevan Rustam engagierte sich genauso wie schon zuvor seine Väter für die guten und gerechten Herrscher. Als der tyrannische König Gershasp Esfandiar ausschickt, um Rustam gefesselt und zu Fuß zu Gershasp zu bringen, widersetzte Rustam sich diesem Befehl und außerdem rühmt er sich der Beseitigung tyrannischer und ungerechter Herrscher und bezeichnete dies als eine Ehre für sich und seine Väter. Im Shahnameh heißt es:
Überall in der Welt umher zog ich und viele tyrannische Herrscher tötete ich.
Eine der unvergänglichen Botschaften des Shahnameh ist es also, sich von Ungerechtigkeit und Unterdrückung fernzuhalten. Nach Ferdowsis Ansicht ist Ungerechtigkeit der Ausgang für Verderbtheit und Zerstörung und zügellose Macht führt zu Tyrannei und Zerfall. Diese Botschaft übermittelt Ferdowsi unter anderem durch den König Kekhosro, der für ihn ein idealer Herrscher ist. In ihm sind Eigenschaften wie göttlicher Glanz, eine gute Abstammung, Begabung und Verstand zu einem guten und gerechten Herrscher vereint.
Aus der Sicht Ferdowsis ist die Teilung der Macht eine wichtige Voraussetzung, um sich vor allmächtigem Eigensinn und Willkür zu schützen. Auch dies ist im gesamten Shahnameh erkennbar. In der Zeit der Kajanidenkönige bis zum Ende der Herrscher von Kekhosro waren die Pahlevane Teilhaber der Macht der Könige und von Gashtasp bis Jastgerd hatten die zarathustrischen Oberpriester Anteil an der Macht.
Ferdowsi erläutert in seinem Shahnameh, dass die Könige den Iranern in dieser Welt den Wohlstand sicherstellten und die Oberpriester ihnen den Weg zur Rettung für das Jenseits zeigten. Beide Machtgruppen standen im Dienste der Iraner für deren Glück und Wohlergehen. Denn Teilung der Macht verhindert Tyrannei und Willkür.
Thank you.
Aus anderer Sicht sind Pahlevane wie Kaveh, Zal und Rustam ein Symbol des nationalen Geistes Irans und als typische Vertreter des Volkes bekannt. Die Pahlevane waren in gefahrvollen Zeiten Beschützer Irans und der Iraner. Wenn Feinde von außen angriffen, eilten sie zum Kampf und zur Verteidigung, und wenn sie unrechtmäßiges Tun der Herrscher im Lande selbst sahen, leisteten sie dem Widerstand.
Der Aufstand des Schmiedes Kaveh, wie wir ihn anfangs in unserem Bericht über den bösen König Sahorg erwähnt haben, offenbart den Willen des Volkes. Im Schahnameh gibt es diesbezüglich noch andere Beispiele wie die Ermahnung des Gudars für König Kekavus, die Zurechtweisung Kekhosros durch Zal und der Widerstand Rustams gegenüber dem Befehl von Kekavus und Esfandiar.
Das Schicksal von Jamschid im Schahname zeugt von dem schlechten Ausgang der Macht, gepaart mit egoistischer Willkür. Jamschid war zu Beginn seiner Herrschaft ein gerechter und würdiger König. Mit Verstand und Wissen verwaltete er die Gesellschaft und brachte ihr Fortschritt und Zivilisation, und er war um das Wohlergehen der Menschen bemüht. Die Herstellung und das Färben von Seilen und Fäden, das Weben und Nähen von Stoffen und Kleidern lehrte er den Menschen, ebenso wie die Herstellung von Waffen und Kriegsgeräte. Er strukturierte die menschliche Gesellschaft in 4 Klassen, nämlich die der Priester, Krieger, Bauern und Handwerker.
Er brachte die Herstellung von Ziegeln und den Gebrauch von Steinen und Gips in Umlauf, und es wurden viele Häuser und Schlösser gebaut. Er entdeckte Edelsteine und Parfüms und machte Arzneien und Heilmittel für die Menschen gebräuchlich. Er bestimmte den Frühlingsbeginn zum Neujahrfest der Iraner und stiftete somit eine große Zivilisation. Die Menschen kannten in dieser Zeit weder Tod noch Mühe und Arbeit. Die Dämonen erledigten alle Arbeiten und die Menschen lebten in paradiesischen Verhältnissen. Über Jamschid dichtet Ferdowsi im Schahnameh etwa so:
Die Zeit Jamschids war voller Wohl und Glückseligkeit. Es gab weder Krankheit, Tod noch Leid. Aber dieser geniale Mensch hat letzten Endes sich selber und sein Volk ins Unglück gestürzt. Wie Ferdowsi überliefert, war Jamschid mit seiner Herrschaft alleine nicht zufrieden. Seine Ich-Sucht und die Gier nach Macht haben ihn vom rechten Wege abgebracht, und er kam immer weiter auf die schiefe Bahn, und letztendlich erhob er den Anspruch, Gott zu sein.
Als Folge davon löste sich seine enge Bande zu den Menschen, und Sahorg, der Herrscher mit den Schlangen auf den Schultern, konnte über Iran herrschen. Friedrich Rückert hat die Worte im Schahnameh bezüglich Ferdowsis Abneigung gegenüber dem Bösen und der Machtgier folgendermaßen übersetzt:
Komm, lass uns die Welt nicht zum Bösen betreten, mit Fleiß all die Hand zum Guten bieten. Weder Gutes noch Böses wert, doch guter Nachruhm sei begehrt. Dein Schatz und dein Gold und dein hohes Schloss wird dir alles nichts nützen groß. Von dir zum Gedächtnis bleibt das Wort, halte das Wort nicht für kleinen Hort.
Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.